eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Was keine Demokratie, weder die amerikanische noch die deutsche oder europäische, überleben wird, ist, Millionen von Wählern zu sagen, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Bitten um Hilfe ungültig oder es nicht wert sind, überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt. Es gibt keinen Platz für Brandmauern. Entweder man hält sich an den Grundsatz oder nicht. Europäer, das Volk hat eine Stimme. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben die Wahl. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Boom. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Hallo Sven.
Hallo Gerrit.
Die politisch interessierten Hörer unter euch und auch du Sven wahrscheinlich werdet erkannt haben, aus welcher Rede ich hier gerade zitiert habe. Es war die berühmte und viel besprochene Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das, was kurz vorher schon von Friedrich Merz befürchtet wurde, ist eingetreten. J.D. Vance ruft in seiner Rede dazu auf, die Brandmauer zur AfD einzureißen. Er hat die AfD zwar nicht erwähnt, aber es ist natürlich eindeutig, was gemeint ist. Ja, Sven, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Also erstmal habe ich gedacht, ja, war dann doch irgendwie zu erwarten, obwohl ja eigentlich alle mit was anderem gerechnet hatten. Weil man muss ja dazu sagen, das, was J.D. Vance während dieses Auftritts gesagt hat, ist ja so oder so ähnlich vorher schon im Wall Street Journal, war es, glaube ich, veröffentlicht worden. Deswegen, na, am Ende kann man, glaube ich, sagen, es war gar nicht so weit hergeholt, dass irgendwas in die Richtung kommt. Wobei, tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe auch damit gerechnet, dass sich J.D. Vance dann doch eher mit den Themen beschäftigt, die auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rolle spielen. Wobei er ja sagt, und das ist ja seine Argumentation, dass ja das Wichtigste oder dass das ja die größte Bedrohung für Europa sei. Nicht Russland, nicht China, sondern im Endeffekt das Innere, also unser inneres Problem. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, trotzdem eine schwierige Geschichte. Ganz unabhängig davon, was jetzt diese ganzen Einmischungsaspekte angeht, auf die sich ja Scholz und Merz berufen, habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass auch, was ja immer mitschwingt, also diese dadurch entstandene Wahlempfehlung für die AfD und dass sich Vance ja auch mit Alice Weidel getroffen hat. Und zwar, ich glaube, das war das längste Gespräch, also länger als das mit Merz, länger als das mit Steinmeier. Und mit Scholz hat er sich ja gar nicht getroffen.
Ja.
Ist auch ein Zeichen. Und ja, gut, da muss man sagen, die Amerikaner haben da nicht ganz Unrecht. Scholz wird halt definitiv, da wird nicht mehr so viel passieren in den nächsten 3-4 Tagen, dass Scholz da nochmal eine Chance hat, Kanzler zu werden. Deswegen, das war schon in Ordnung. Natürlich die Frage, warum er sich mit Weidel trifft. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist natürlich, dass Vance und auch für Trump und auch für Musk, haben wir ja schon drüber gesprochen, dieser Aspekt, die AfD ist eine wichtige Partei, glaube ich, mehr und mehr in den Fokus rücken wird, weil man natürlich sagen muss, das darf man nicht vergessen, die AfD ist immer noch zweitstärkste Kraft mit 20%. Was das wiederum dann für ein Demokratieverständnis ist, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, weil da finde ich so ein bisschen, hat Vance ein anderes Demokratieverständnis als ich. Oder vielleicht versteht er auch einfach die parlamentarische Demokratie in Deutschland nicht so richtig. Das wäre natürlich auch nochmal ein Aspekt. Und das kann man ja bei Amerikanern immer nicht ganz genau wissen, wie genau sie sich mit politischen Systemen von anderen Ländern auskennen. Ich muss ja auch für mich gestehen, ich kenne das politische System der Amerikaner auch nicht auswendig.
Viele spannende Punkte, die du angesprochen hast, das mit dem Demokratieverständnis, da habe ich jetzt auch schon öfters drüber nachgedacht. Ich meine, die würden ja auch nicht auf die Idee kommen, wenn jetzt die SPD zweitstärkste Kraft wäre, zu sagen, so, die CDU muss unbedingt mit der SPD koalieren, weil dann 20% des Wählerwillens ignoriert werden. Deswegen, ja, also irgendwie geht es ja irgendwie darum, dass sich Parteien einigen auf einen Koalitionsvertrag, und wenn man sich eben nicht einigt, dann gibt es keinen Koalitionsvertrag. Ne? Das kann man ja auch mal losgelöst von der Brandmauer mal so darstellen und vielleicht auch Herrn Vance erklären, dass man dafür auch nicht unbedingt Brandmauern braucht, damit Parteien einfach manchmal nicht zusammenarbeiten in unserem parlamentarischen System. Aber darauf würde ich vielleicht später nochmal genauer eingehen. Aber Sven will da genau dazu noch was sagen.
Genau, ich finde, es gibt gerade das perfekte Beispiel dafür, dass es eben keine Brandmauern braucht. Also natürlich gab es da in Anführungsstrichen auch eine Brandmauer, aber es gab dann ja doch die Verhandlungen in Österreich und die sind halt auch so gescheitert. Das heißt, auch ohne diesen Duktus der Brandmauer hat man eben gemerkt, okay, man kommt hier nicht zu einer Lösung. Und da muss man dann tatsächlich vielleicht auch mal sagen, da hat Friedrich Merz am Ende nicht Unrecht, auch wenn sich CDU und AfD in 60% der Punkte, da war ja so eine Forschungsansatz, dass sie sich in 60% der Punkte beim Wahl-O-Mat übereinstimmen, heißt aber auch, dass man eben an 40% anderer Meinung ist und vielleicht diese 40%, Beispiel Verhältnis zu Russland und so weiter und so fort, Verhältnis zur Europäischen Union, das ist natürlich für die Union, also für die CDU-CSU, ein deutlich wichtigeres Thema, als es für die AfD ist. Und an solchen Punkten kann sowas natürlich dann doch scheitern. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und das sieht man eben an Österreich. Da muss man der ÖVP ja auch zugestehen, dass sie eben wichtige Punkte hat, die sie eben scheinbar mit der FPÖ nicht oder wo sie nicht in einen Kompromiss finden konnten. Und das Wort Kompromiss ist sowieso nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Aber da würde ich sagen, kommen wir definitiv auch später nochmal zu. Nur jetzt, wie gesagt, Österreich ist das perfekte Beispiel dafür, dass es auch im Endeffekt ohne eine Brandmauer nicht funktionieren muss.
Ja, du hast mir jetzt ein bisschen den Punkt geklaut, den ich mir auch für später noch aufheben wollte. Ich wollte auch auf jeden Fall auf Österreich zu sprechen kommen. Das ist mein Hot Take seit ein paar Tagen. Ganz gerne mal zu sagen, so ey, hört doch auf, über diese beschissene Brandmauer zu reden. Die Brandmauer macht ja die AfD genauso von der anderen Seite auf, indem sie halt eben diese Themen besetzt, die sie besetzt. Und dass eine CDU nicht mit einer Partei zusammenarbeiten kann, die sagt, Deutschland sei ein Sklave der USA, die vor allem ja auch so diese transatlantischen Beziehungen, ja, jetzt mit Trump ist alles anders, wir reden ja da auch gerade drüber, aber dieses das ist ja quasi der Kern auch so der Unions-DNA, ist dieses Transatlantische, das Westliche und dass man da vielleicht einfach nicht zusammenkommt. Ja, da ist ja die AfD genauso mitverantwortlich und am Ende die Brandmauer-Debatte ja der AfD total nutzt und ich glaube auch, dass die AfD sich sehr darüber freut, dass diese Brandmauer jetzt erstmal aufgemacht wird, weil ihnen das im Wahlkampf zumindest sehr hilft. Sie können sich ja einerseits dadurch immer in diese Opferrolle stellen, dass diese in Teilen undemokratische Partei sich dann als Opfer von irgendwelchen undemokratischen Machenschaften darstellt, weil ja ihre Wähler ignoriert werden würden. Mein ist ja ein Punkt, das ist ja genau das, worauf auch J.D. Vance anspielt, das sind dann irgendwie 20% und all diese Stimmen sind im Endeffekt ja verschwendet, so gesehen, so sagt es ja auch die CDU, weil die werden eh nicht regieren und dann kann die immer sich schön beschweren, die AfD, und davon profitieren und sagen, naja, dann müsst ihr halt uns wählen, weil wenn ihr die anderen wählt, die arbeiten ja nicht mit uns zusammen und so können sie bestimmt die ein oder andere Stimme dazu gewinnen. Und das Zweite, was mich an der Brandmauer stört, das ist ja auch das, was du gesagt hast, man hat ja dadurch so ein bisschen das Gefühl, dass die AfD und die Union eigentlich 1:1 dieselben Positionen hätten, aber man nur aus diesem symbolischen Abgrenzungsgrund, weil da halt irgendwie ein paar Verrückte drin sind, ein paar Nazis drin sind, man deswegen nicht mit denen koaliert, was ja nicht stimmt, was du ja gerade gesagt hast. Es sind dann immerhin noch anscheinend 40%, wo man auseinanderliegt und wenn man wegen denen halt auch nicht zusammenkommt, dann kommt man halt nicht zusammen. Jede Partei darf ja für sich definieren, wo die roten Linien sind bei einer Koalitionsbildung. Und wenn es dann nun mal so Sachen sind wie raus aus dem Euro, diese Infragestellung der Europäischen Union in der heutigen Form, oder das Verhältnis zu Russland, dann sind das natürlich auch sehr gravierende Punkte, wegen denen man dann vielleicht sich einfach nicht einig wird. Und ich würde, wenn ich jetzt die CDU beraten würde, würde ich das immer betonen und zu sagen, ich rede hier nicht über eine Brandmauer. Es ist einfach klar, dass mit dieser Partei wir zu wenig Gemeinsamkeiten haben, um zusammen zu koalieren. Das wäre, glaube ich, die bessere Wahlkampfstrategie, als ständig über irgendwelche Brandmauern zu reden. Was die CDU tatsächlich selber nicht macht, aber in den linkeren Kreisen wird das ja gerne gemacht und ich glaube auch das hilft der AfD.
Genau, das ist das, was ich gerade noch sagen wollte. Die Demo, die jetzt was in Berlin mit Hashtag Wir sind die Brandmauer, das ist ein bisschen die Frage. Also ist das der richtige Weg? Auf der anderen Seite, man muss ja sagen, Friedrich Merz und die CDU versuchen das ja schon so ein bisschen. Also Friedrich Merz spricht ja selbst nicht, also er hat ja zwischendurch auch immer mal das Wort Brandmauer benutzt. Jetzt benutzt es ja nicht mehr, sondern versucht, sich da drum rumzuwinden und spricht ja immer davon, dass er den Brand hinter der Mauer bekämpfen will.
Ey, diese ganzen Duelle und der ganze Quatsch, ey, jedes Mal erzählen die das Gleiche und haben sie ihre gleichen Gags und Sprüche und Bilder und ich denke irgendwann so, oh, wer guckt, das kann man sich ja alles nicht mehr angucken. Aber ja, den Brand hinter der Mauer, den er löschen will, ist ja ein schönes Bild, aber auch nur so ein Bild. Sag's doch, mach's doch konkret, sag doch hier, hier und hier und hier. Das geht nicht, Leute.
Ja, aber genau das wird nicht passieren. Und das ist genau das Problem dahinter, was ich dann auch sehe. Und deshalb muss man vielleicht auch diesen Punkt, den Vance aufmacht, auch wenn er es vielleicht nicht in der Hinsicht beabsichtigt hat, muss man natürlich schon sagen, dass dieses ganze Gerede, auch dieses ganze, wir grenzen uns dahingehend ab, führt, glaube ich, schon dazu, und das ist ja auch die große Angst, und das ist ja auch das, was, wenn wir jetzt nochmal bei den Duellen bleiben, bei dem Duell Quadrell auf RTL ja so ein bisschen.
Was ist das für ein beschissener Name? Was ist ein Quadrell? Das gibt's nicht.
Das ist die Verdopplung von Duell. Könnte auch Dudu.
Ja, I know, aber es, ein Duduell. Das ich hab's sogar gegoogelt. Das gibt es nicht, dieses Wort. Das ist albern.
Ja, Neologismus. Das ist nur, weil du nicht drauf gekommen bist.
Ja, egal, erzähl.
Ja, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass zum einen dieser ganze Aspekt mit, wir wollen den Brand hinter der Mauer bekämpfen, hast du vollkommen recht, das kann Merz so schön sagen, aber er macht halt nie wirklich Punkte, wo man erkennen könnte, okay, da wird das jetzt funktionieren, sondern, und da muss man ja auch sagen, da hat ja die AfD mit ihrer Kritik auch nicht Unrecht, wenn sie jetzt eben sagen, okay, Merz redet das und das und will das und das machen, aber er kann es niemals umsetzen, weil er nachher mit Schwarz und oder Grün zusammengehen muss. Das heißt, natürlich hat die AfD da einen Punkt und das muss man ihr auch lassen. Und das ist eben auch, und deswegen hatte ich kurz nochmal das Wort Kompromiss in den Mund genommen, weil das natürlich etwas ist, womit sich Merz im Vorhinein dieser ganzen Migrationsdebatte, finde ich, sehr stark ins Knie geschossen hat, dass er nämlich gesagt hat, er macht das Ganze ohne Kompromisse. Das ist etwas, was eben nicht für unsere Demokratie steht. Da hat sich Merz, habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, glaube ich, einfach ein bisschen zu sehr, war noch ein bisschen zu sehr im Feuchte-Höschen-Modus von Trumps Executive-Order-Geschichten, dass er das ja auch gerne so machen wollte ohne Kompromisse. Und das kann Trump eben machen, weil es in den Vereinigten Staaten so funktioniert als Präsident. Aber in Deutschland funktioniert das Ganze ja ein bisschen anders. Wir haben hier kein Zwei-Parteien-System, wo es so einfach geht, sondern wir haben eine pluralistische Demokratie und da braucht man eben Kompromisse. Du guckst schon so, als ob du das anders siehst.
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich da jetzt so einsteigen soll, weil dann machen wir die gleiche Folge wie letzte Woche oder letztes Mal oder wann auch immer, wann haben wir darüber geredet, egal. Ja, ich will dazu ein bisschen was sagen. Du hast natürlich im Kern recht. Ich glaube nur für den Wahlkampf und die Symbolik dessen, was gerade so passiert, hat Friedrich Merz uns vielleicht am Ende einen Gefallen getan damit, dass er da so nach vorne gegangen ist mit diesem Thema, in den Versuch hat, quasi dieses Thema jetzt zu besetzen, zu ownen quasi, dass er es vielleicht in der Hoffnung, dass er es geschafft hat, am Ende mit Thema Migration und beziehungsweise dem Bekämpfen der Migration oder der illegalen Migration, wie auch immer, dass man das jetzt mehr mit ihm verbindet als vorher und eben mehr mit ihm als mit der AfD, weil es kam ja dann, das war ja nach Aschaffenburg und wir wissen alle, was ist letzte Woche passiert, München. Vielleicht hat ja Friedrich Merz mit diesem Vorstoß ein wenig dafür gesorgt, dass die AfD jetzt weniger von München profitieren kann, als sie es vielleicht getan hätte, wenn er es nicht gemacht hätte. Das ist aber nur eine These, ich kann es nicht belegen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl in meiner Wahrnehmung, so in der Öffentlichkeit, was man so sieht, dass die AfD momentan davon gar nicht so sehr profitieren kann, wie sie es vielleicht gerne würde.
Da glaube ich aber tatsächlich einfach, dass es das ist, worüber wir vor einer ganzen Weile schon mal gesprochen haben, Aspekt Rechtsruck, dass es eben keinen Rechtsruck gibt, sondern dass es eben einfach diese 20% potenziellen Anteil eben im Bereich Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus gibt, die wir in Deutschland eben schon immer hatten, mal mit mehr, mal mit weniger Ausprägung. Ich glaube tatsächlich einfach, also auch wenn jetzt immer wieder in den Diskussionen der Aspekt kam, dass Alice Weidel vielleicht in 4 Jahren Bundeskanzlerin werden könnte, wie es ja auch bei dem Quadrell, worauf ich vorhin kurz gekommen bin, was da so ein bisschen reingesprungen ist. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, also sagen wir mal, vielleicht noch plus 10% beim Wählerpotenzial, aber mehr kann ich mir tatsächlich beim besten Willen nicht bei der AfD vorstellen. Und das ist dann tatsächlich ein Wechselwählerpublikum. Aber so dieses Kernpublikum, ich glaube, da ist die AfD von meinem Empfinden her auf einem Höhepunkt angekommen, auch vor dem Hintergrund, und das muss man vielleicht auch mal positiv hervorheben, dass die Jugend relativ sprunghaft ist. Wir haben ja auch schon mal eine Folge über die Jugend gemacht in Bezugnahme auf die Europawahl. Worüber wir ja aber im Endeffekt damals auch schon gesprochen haben, ist, dass, da hatten wir auf Frankreich geschaut, dass eben in Frankreich gar nicht so sehr der Front National davon profitiert hat, sondern das linke Bündnis bei der Jugend eben sehr stark im Fokus stand. Und das ist jetzt ja auch wieder so. Also wir nehmen ja heute auf am Montag und da kamen ja auch die Ergebnisse dieser Junior-Bundestagswahl raus, wo die Linke die stärkste Kraft war. Und ich glaube, der gleiche Duktus, den wir damals auch schon hatten, weil was macht die Linke gerade sehr gut? TikTok-Wahlkampf. Und das kommt, glaube ich, dann doch bei vielen Jugendlichen an. Und das kommt eben da auch an. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen sagen, okay, ich für mich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die AfD an diesem Punkt, wo sie ist, verharrt und dass da auch, wenn man darauf spekulieren kann, dass aber das klassische Wählerpotenzial, was die AfD hat, das ist, glaube ich, mit diesen 20% ausgeschöpft. Und jetzt kommt es darauf an, wie wird sich die CDU in den kommenden 4 Jahren oder die Union im Ganzen in den kommenden 4 Jahren verhalten, um eben dann nicht potenzielle Wähler an die AfD zu verlieren.
Also nur kurz, um das zusammenzufassen, was du gesagt hast. Du bist quasi der Meinung, dass egal, was der Merz gemacht hat oder gemacht hätte und auch jetzt München, also der Anschlag in München, einfach nichts mehr an den Umfragewerten oder am Erfolg der AfD ändert, weil man bei diesen 20% plus minus eigentlich das Wählerpotenzial ausgeschöpft hat? Also das ist jetzt eine Nachfrage, ob du das tatsächlich das meintest. Okay.
Das meinte ich damit.
Ja, das kann gut sein. Also es ist schon bemerkenswert, wie einzementiert dieser Wert momentan ist. Also das ist mir auch aufgefallen.
Ich meine, das Einzige, was sich ja verändert hat, ist ja wirklich, und das muss man ja so sagen, das ist das Ergebnis der Linken. Das ist ja nach oben geschossen, hast du ja beim letzten Mal schon angekündigt. Und das ist jetzt ja nochmal deutlicher geworden, dass die Linke jetzt bei 7-8% liegt.
Ja, und bei 19% oder so bei den unter 29-Jährigen, glaube ich. Aber wir schweifen jetzt wieder so ein bisschen ab. Ich möchte gerne den Fokus nochmal auf die Rede von J.D. Vance legen. Du hast es ja schon angedeutet, so sein rhetorisches Bild, was er ja aufmacht, ist, er sagt, die europäische Demokratie, die europäischen Demokratien, die seien von innen gefährdet. Er spricht ja auch die Wahl in Rumänien an, die annulliert wurde zum Beispiel, weil gesagt wurde, es gab Einflussnahme aus Russland. Er spricht die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit an, die seiner Meinung nach eingeschränkt ist. Und das Ganze sei ja quasi die unmittelbarere Bedrohung als jetzt Russland oder China. Ich würde jetzt ihm nicht unterstellen, was viele gesagt haben, dass es schlimmer ist. Also er macht da jetzt meiner Meinung nach keine Gewichtung, aber er sagt, wir müssen uns ja eigentlich erstmal darum kümmern, bevor wir uns um die Gefahr von außen kümmern. Und dann ja dieses ganze bla 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 so, ne? Also diese ganzen Punkte. Manchmal hat er ja auch einen Punkt und so, ja, und wir wissen ja alle, dass die diese ganzen Woken doof finden und so weiter und so fort. Die Frage, die ich mir halt stelle, ja, die in dieser ganzen Empörung oder Euphorie auch über diese Rede, je nachdem, welchem Lager man angehört, ich, by the way, ehrlich gesagt, mich wie immer irgendwie beide nerven, sowohl diese super Empörten, als aber auch die das jetzt irgendwie so feiern, weil er irgendwie für die Freiheit kämpft oder so. Die würde ich nämlich mal gerne fragen, und ich frage es dich jetzt auch, warum hat er das überhaupt getan? Was bezweckt J.D. Vance? Was bezwecken die Amerikaner mit diesem Vorgehen? Weil diese Frage, die stellt sich irgendwie keiner. Das macht er ja nicht aus Nächstenliebe. Das macht er ja nicht, weil er wirklich glaubt, unsere Demokratie ist in Gefahr und es ihm so am Herzen liegt, unsere Demokratie zu retten. Also warum macht er das? Was glaubst du, warum macht er das?
Also ich habe tatsächlich in den letzten Wochen vermehrt darüber nachgedacht, aber das könnte ein wenig abwegig sein. Ich habe tatsächlich das Gefühl, gar nicht so sehr J.D. Vance, sondern Donald Trump will eine ganz bestimmte Sache in seiner jetzigen Präsidentschaft erreicht. Und das ist der Friedensnobelpreis. Ich habe die in den letzten Wochen.
Habe ich auch schon gehört, diese These.
Ich weiß nicht, ob es wirklich abwegig ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Donald Trump versucht oder die Trump-Administration versucht für Donald Trump alles irgendwie möglich zu machen, damit Donald Trump unbedingt diesen Friedensnobelpreis bekommt. Ich wage das zu bezweifeln, dass er den bekommt, vor allem so, wie er sich aktuell verhält und dass er über die Köpfe der Ukrainer den Friedensvertrag machen will. Aber meine These ist tatsächlich die, alles, was gerade passiert, also diese ganzen Aspekte mit der Verhandlung mit der Ukraine, auch die Drohungen gegenüber der Hamas, sind der Versuch von Donald Trump, sich beim Nobelpreiskomitee auf die eine oder andere Weise in Stellung dafür zu bringen, dass er den Friedensnobelpreis bekommt.
Aber warum hat sich J.D. Vance da nicht hingestellt und hat gesagt, wir müssen mit den Russen verhandeln, sondern so eine komische Rede darüber gehalten, wie die europäische Demokratie von innen zerstört wird und Wahlwerbung für die AfD gemacht? Weil er hat ja eben nicht über Russland geredet.
Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, dass das so eine Art von umgekehrter Psychologie ist, dass man versucht, also die Europäer, und das muss man ja, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, die Europäer haben sich sehr lange auf der militärischen Stärke der Vereinigten Staaten ausgeruht. Es wird getrickst wie nichts Gutes. Auch Deutschland hat, das muss man ja sagen, hat ja dieses 2%-Ziel der NATO erreicht, aber mit unfassbar vielen Tricksereien. Da ging es ja dann auch darum, dass irgendwelche Pensionsbezüge von Offizieren und so damit reingerechnet worden sind und so ein ganzer Quatsch. Also wenn man es genau nimmt, hat Deutschland dieses 2%-Ziel nämlich auch wieder nicht erreicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man es da eben mit der umgekehrten Psychologie versucht und dass die Amerikaner eben jetzt wollen, oder ja, vielleicht ist es auch gar nicht beabsichtigt, aber unterschwellig könnte es passieren, dass die Europäer jetzt doch wieder auf den Duktus kommen, okay, diese ganze Debatte über eine gemeinsame europäische Armee, was zu meiner Schulzeit mal Thema oder kontrovers diskutiert worden ist, das ist ja in den letzten, okay, meine Schulzeit ist lange her, 15, 16 Jahre mittlerweile. Damals ist darüber diskutiert worden. Dann ist es jetzt die letzten 15 bis 20 Jahre quasi nicht mehr in der Diskussion gewesen, eine gemeinsame europäische Armee. Zum einen, weil man eben gedacht hat, okay, wir leben in einer Phase des Friedens. Und zum anderen, weil man immer den Aspekt hatte, okay, die Amerikaner werden uns im Rahmen der NATO schon beschützen. Und der Punkt deswegen ist nicht schlecht, deswegen umgekehrte Psychologie. Ich könnte mir schon vorstellen, dass J.D. Vance damit auch versuchen könnte, die Europäer, oder es scheint ja auch so ein bisschen zu funktionieren. Wir haben jetzt diese Kongresse oder diese Sitzungen mit den europäischen Ministern, die sich eben austauschen, was sollen wir tun, wie sollen wir etwas machen. Das kann ja schon mit dazu führen, dass Europa jetzt doch noch mal wieder sich zusammenrauft und mit einer Stimme versucht zu sprechen.
Du bist also der Meinung, dass er so quasi so ein strenger Vater ist, der dann die Europäer mit einer eigentlich mit großer Liebe für die Europäer ihnen schmerzhaft diese Wahrheiten sagen muss, damit sie sich endlich zusammenreißen, damit man am Ende gemeinsam stark ist. Also ja, ich weiß schon, was du meinst, und das ist ja auch nachvollziehbar, und es ist auch nachvollziehbar von den Amis, dass sie sagen, ey Leute, hallo NATO, ihr müsst mitbezahlen, so, ne? Ihr könnt hier nicht nur die moralischen Weltmächte euch aufspielen, vor allem die Deutschen als die Moralapostel, aber nicht bezahlen und nichts dazu beitragen, dass wir euch beschützen. So, gar keine Frage, das ist ja schon immer ein Thema. Ja,
ich wollte nur einmal dieses positive Bild. Ich wollte versuchen, einen positiven Aspekt hier mal reinzubringen.
Ja, wer weiß, vielleicht ziehen wir ja wirklich was Positives draus. Man muss ja auch gar nicht so viel Schaum vor dem Mund haben bei der ganzen Sache. Ich finde das auch spannend. Ich glaube nur trotzdem, ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Trump-Administration mit Herrn Musk und so weiter, ich glaube, die sehen Europa einfach mittlerweile mehr und mehr als ökonomische Konkurrenz. Die sehen einen riesigen Binnenmarkt, der eine Konkurrenz zu den USA ist, und man vielleicht nicht so ein Problem damit hat, wenn diese Konkurrenz in Teilen etwas geschwächt wird. Und hier kommt der Gag. Vielleicht wissen die ganz genau eben, dass die AfD gar nicht so gut ist für Deutschland und für die Europäische Union, sondern eben diese Parteien, eben die sind, die die Fliehkräfte innerhalb der Europäischen Union vergrößern. Und ich glaube, die Amerikaner haben da ein Interesse dran, weil diese Administration eine ökonomische Konkurrenz sieht in der Europäischen Union und deswegen die Parteien unterstützt werden, die quasi gegen diese Europäische Union arbeiten. Und das wäre ja dann für die AfD-Wähler, nur zur Info einfach mal, da könnte man ja mal hinhören und sagen, so guck mal, die nutzen euch, um Deutschland zu destabilisieren.
Okay, du meinst also, dass quasi die Amerikaner, also nicht nur die Russen, einen hybriden Krieg gegen uns führen, sondern auch die Amerikaner?
Ich sage, sie vertreten ihre wirtschaftlichen Interessen.
Das ist ja quasi eine Art von hybrider Kriegsführung, wenn man das so möchte, dass eben hier, ja, in Anführungsstrichen Aufstände geschürt werden. Das ist ja eine Form von hybrider Kriegsführung.
Naja, also ich meine, die Zölle, diese ganzen Debatten, das passiert doch. Also das ist doch offensichtlich. Trump denkt halt America first so. Und da ist die EU ihm halt herzlich egal, teilweise.
Das ist vor einem der Punkte natürlich, die Vance ja auch noch angesprochen hat, vielleicht natürlich auch ein betrachtenswerter Aspekt. Ich sage nur Meinungsfreiheit. Das ist ja so mit der entscheidende Punkt, der da mit reinfällt. Nichtsdestotrotz, ja, das ist ein spannender Aspekt, aber
du meinst jetzt meinen Aspekt?
Ja, hier? Ja, genau. Ich denke da kurz drüber nach. Ich würde aber fast, also, na,
Jetzt habe ich Sven sprachlos gemacht.
Ja, das passiert selten.
Was ist hier los?
Ich würde sagen, dass natürlich Europa ein wichtiger Handelspartner ist, aber nicht so der entscheidende. Deswegen bin ich da ja doch eher anderer Meinung, weil natürlich der Hauptaugenmerk von Amerika liegt ja nicht mehr so sehr auf Deutschland. Das ist ja eigentlich diese Debatte, die es schon immer gibt. Also was heißt schon immer? Seit Obama ja im Endeffekt schon, dass ja die Vereinigten Staaten mehr auf den Pazifikraum schauen und mehr auf die Konkurrenzsituation zu China und eben auf den asiatischen Raum schauen. Was natürlich auch logisch ist, weil der Absatzmarkt dort deutlich größer ist, als er hier in Europa ist. Und diese ganze Debatte, die es ja auch schon mal gab mit den Zollgeschichten und den ganzen Verbraucherschutzgeschichten mit den Amerikanern, das ist natürlich, glaube ich, für die ein Punkt, der kritikwürdig ist. Also hier, wenn du dich noch erinnerst, diese Riesendemonstration gegen, wie hieß es noch, CETA? TTIP? Was war denn das nochmal?
TTIP. CETA ist ja Kanada.
Okay, ja genau, aber dann diese TTIP-Geschichten, wo es ja natürlich auch um diesen Aspekt ging, dass eben die Amerikaner hier bestimmte Sachen nicht herimportieren dürfen. Was eben auch natürlich deren gutes Recht ist, zu sagen, okay, dann erhöhen wir Zölle, wenn ihr unser Klohühnchen jetzt salopp formuliert nicht haben wollt, dann wollen wir heute euren grünen Stahl auch nicht, so salopp formuliert. Das ist so ein bisschen natürlich der Aspekt, der damit reinspielt. Aber ich kann mir diesen Fokus auf Wirtschaft erstmal nicht so recht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist dieser Regulierungsansatz, den wir in der Europäischen Union, finde ich, zu Recht haben, dass eben Facebook, also hier der, wie heißt das nochmal?
Ja, aber das ist den Amis ja auch ein Dorn im Auge und das ist doch auch ein wirtschaftliches Interesse.
Also das beziehst du auch unter wirtschaftliches Interesse. Ja gut, dann würde ich sagen, dann hast du da einen Punkt, weil natürlich dieser Digital Service Act, den wir jetzt haben, der natürlich die Reichweite von Google, Facebook, Meta und so weiter natürlich in gewisser Weise einschränkt. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der sie stört. Also wenn man das auch in den Bereich des Wirtschaftlichen zählt, dann ist das definitiv ein Punkt. Und das würde ja auch zu der ganzen Tech-Geschichte passen, dass die plötzlich alle sehr stark damit reinfallen.
So, Mark Zuckerberg, ja, der größte Opportunist von allen quasi, der ja da jetzt auch einfach mitmacht, aus seiner Perspektive natürlich auch nachvollziehbarerweise, der hat sich, glaube ich, bevor Trump auch nicht darüber gefreut, dass er da auch irgendwelche Leute einstellen muss, die irgendwie sein Netzwerk überwachen gegen Hate Speech und so weiter und so fort, hat er aber gemacht, weil es damals politisch opportun war. Und jetzt freut er sich halt, dass er es nicht mehr machen muss und macht halt das Gegenteil, weil das Gegenteil jetzt politisch opportun ist. Und da sind wir jetzt bei so einer These, die ich jetzt gerne nochmal in den Raum stellen würde, über die ich jetzt nach dieser Rede öfters mal nachgedacht habe, weil ich habe mich immer wieder mal mit Leuten über diese Theorie, die ich jetzt erzählen werde, unterhalten und ich habe die immer so ein bisschen, naja, ich habe das immer so ein bisschen weggewischt, weil sie hat am Ende auch mal so einen Hang zu so Verschwörungstheorien oder die Gefahr für Verschwörungstheorien birgt diese Theorie. Und wovon ich spreche, das ist die sogenannte Racket-Theorie, die ja von Horkheimer und Adorno entwickelt wurden, dann vor allem aber von Horkheimer weiterentwickelt wurde. Das wurde nie so abschließend, das wurde nie so ein großes abschließendes Werk. Da muss man sich so ein bisschen die Fragmente zusammensuchen in den Werken der beiden oder vor allem von Horkheimer. Wolfgang Port hat sie dann ein bisschen weiterentwickelt. Und ich muss, wenn ich mir Donald Trump und seine Gang im Weißen Haus da anschaue, da muss ich ab und zu an diese Racket-Theorie denken. Tatsächlich interessanterweise auch viele schon die Vorgängeradministration mit allem, was dazugehört, auch schon oft als solche Rackets bezeichnet hat. Und ja, irgendwie sehe ich immer mehr und mehr, dass da vielleicht doch was dran ist, dass sich hier so das eine Racket das nächste irgendwie ablöst, die eine Gang quasi die nächste ablöst. Um das zu verstehen, muss man wahrscheinlich jetzt mal kurz erklären, was diese Racket-Theorie grob ist. Grundsätzlich gehen die beiden davon aus, also Adorno und Horkheimer, dass der Unterschied von Ausbeutern und Ausgebeuteten führt unter den Ausgebeuten nicht zwangsläufig zur Solidarität, sondern Konformität ist rationaler, also sich dem anzupassen, was dir vielleicht auch selber schadet, ist am Ende trotzdem rationaler und dadurch entwickeln sich sogenannte Rackets, also das ist ja sind eigentlich so Schutzgelderpresser, Gangs ist der Begriff, aber die entwickeln sich halt auch dann quasi im Staat, die dann vielleicht auch den Staat, einen Staat führen und quasi zu Konformität zwingen. Wer mitmacht, wird belohnt. Wer nicht mitmacht, der wird ausgeschlossen. Und so werden quasi Staaten kontrolliert. Also das jetzt, und da entwickeln sich dann quasi die Führungsschichten innerhalb verschiedener Staaten, in verschiedenen Gesellschaftssystemen auch oder in verschiedenen, über die Generationen, über die Jahrhunderte hinweg führen sie das tatsächlich aus.
Genau, wobei man dazu sagen muss, dass die grundlegende Idee, die dabei Horkheimer hintersteckte, natürlich der Bezug war, das hast du jetzt ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass man damals, als sie angefangen haben, eben mit ihrem Aspekt, dass sie überlegt haben, okay, die sind ja beide Kommunisten, es darf, oder Marxisten, vielleicht eher so, nicht Kommunisten, sondern Marxisten. Und die haben natürlich dann auch überlegt, okay, wie kann es eigentlich oder wie konnte es eigentlich passieren, dass der Nationalsozialismus zustande gekommen ist? Weil man natürlich in der Idee der Marxisten immer davon ausgegangen ist, okay, irgendwann kommen wir zum Klassenkampf und dann kommt irgendwann der Kommunismus. Das ist natürlich nicht passiert, sondern das Ergebnis war der Nationalsozialismus. Das heißt, Horkheimer und Adorno, tatsächlich vor allem ja Horkheimer, der sich auf diese Racket-Begriff oder auf diese Racket-Theorie bezogen hat, die haben versucht, einen Erklärungsansatz dafür zu finden, wie das Ganze passieren konnte. Was man der Vollständigkeit halber auch sagen muss, dass beide und der Dritte, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der auch noch relativ stark daran beteiligt war, dass so nach dem Ende, als man dann auch wieder zurück in Frankfurt war, der Begriff der Rackets immer mehr verschwunden ist und der erst sozusagen seit ja knapp 20 Jahren, du hattest Wolfgang Port, glaube ich, angesprochen, sozusagen wieder aus der, in Anführungsstrich, Mottenkiste wieder herausgenommen wurde, weil man jetzt tatsächlich, und da hast du ja vollkommen recht, Ansätze hat in unterschiedlichsten Ländern, wo eben man diesen Ansatz dieser Racket-Theorie doch wiederfindet. Er hat sich eben nicht durchgesetzt, weil man da nicht so weit gekommen ist. Was du jetzt gesagt hast, Horkheimer wollte es tatsächlich ja quasi von Anbeginn durchführen oder zurückführen, dass es eben immer schon diese Rackets gegeben hat, sei es dann im Adel oder wo auch immer. Also es hat sie laut Horkheimer immer gegeben. Das hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Nichtsdestotrotz sehe ich den Punkt auch, dass wir da heute tatsächlich eine Entwicklung haben, die, wenn man das so möchte, vor allem ja in sogenannten Schwellenländern, würde ich es mal nennen, sich durchgesetzt hatte und dann aber auch zu uns übergeschwappt ist und jetzt eben auch, glaube ich, sehr sichtbar in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, würde man diese Racket-Theorie an den Trumpismus anlegen, hätte man da sehr, 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 sehr gute Punkte. Und das, was Mark Zuckerberg und die ganzen anderen Tech-Mogule gerade machen, würde da ziemlich gut reinpassen.
Genau, also Wolfgang Port hat es ja in seinem Werk, in der Schrift Brothers in Crime, Menschen im Zeitalter ihrer Überflüssigkeit über die Herkunft von Gruppen, Klicken, Banden, Rackets und Gangs. Das hat er 1997 vorgelegt. Und da nimmt er ja eben auch auf Horkheimer Bezug und diesen polemischen Charakter des horkheimischen Racket-Ansatzes, in dem es einen notorischen Hang des Menschen gibt, sich zu Gruppen, Klicken, Banden, Rackets und Gangs zusammenzurotten und deren Anführer nachzulaufen, aus der Erfahrung der eigenen Überflüssigkeit abgeleitet. Das finde ich ein ganz schönes Bild und es ist auch wirklich, also ja, es ist fies, ne, wenn man jetzt das den Leuten unterstellt, aber so ein bisschen dieses Gefühl habe ich halt, weißt du, so, ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einem Zeitalter, kann man quasi sagen, in dem das eine Racket, das Vocal Racket quasi abgelöst wird von diesem, ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, so rechtslibertären Racket, das jetzt das wegfegt, die eine Gang muss gehen, jetzt ist eine andere, kontrolliert halt eine andere Gang die Straßenecken in deinem Viertel und dann machen die Leute halt am Ende damit. Also deswegen so dieser Mark Zuckerberg-Move, ne? Dann machen sie halt damit. Und wenn du mitmachst, wirst du belohnt. Und wenn du nicht mitmachst, wirst du bestraft. So bullyhaft halt wie. Und das passt natürlich total zum Auftreten von Donald Trump und natürlich massiv zur Rede von J.D. Vance, wie er da so auftritt. So, entweder ihr seid hier mit uns oder ihr seid gegen uns. So. Entweder ihr gehört zu uns oder ihr eben nicht. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also so, davor gab es auch so einen Versuch, den Machterhalt durch Narrative, die erzählt werden, die man mitgehen muss. Und wenn man das nicht macht, dann wird man ausgeschlossen, wenn man eben, keine Ahnung, das kann man ja von irgendwelchen Sprachregelungen anfangen. Und jetzt wird das Gleiche gemacht, nur viel offensichtlicher. Die einen reden von Meinungsfreiheit, die anderen reden von Redefreiheit. Und irgendwie tun alle so, als würden sie die Demokratie retten, aber am Ende retten sie alle nur ihren eigenen Arsch. Weil es halt darum geht, Macht zu haben. Ökonomische Macht, aber auch politische Macht.
Da hast du vollkommen recht. Und das würde dann auch zumindest so von der Grundidee so ein bisschen wieder zu dem passen, was wir so direkt noch nie diskutiert haben. Aber wenn man das natürlich rückwirkend betrachtet, haben wir, und jetzt soll das kein Vergleich sein, sondern nur eine grobe Überlegung, mit der Wahl Hitlers oder mit, nicht Wahl, Quatsch, nicht Wahl, mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 1933 haben wir ja im Endeffekt eine ähnliche Form. Wir haben einen sehr starken Opportunismus bei den Großindustriellen und so weiter und so fort, die ja eben sich damals eingeredet haben, sie können Hitler verhindern, wenn sie ihn an die Macht bringen. Das haben wir ja da in einer ähnlichen Art und Weise auch gehabt. Wir haben diesen Duktus gehabt. Wir haben auch mit dem, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der Herausgeber, der von der Deutschen Nationalen Volkspartei, der damalige Großverleger, jetzt, Name ist auch nicht so relevant.
Du bist der Geschichtslehrer.
Ja, ich kann auch nicht alle Namen merken. Auf jeden Fall, der ist natürlich genauso ein Opportunist, ist da der falsche Begriff. Er war ja Hitler auch ideologisch relativ nah. Worauf ich hinaus will, natürlich haben die einen genau den gleichen, einen ähnlichen Ansatz gehabt. Für die stand natürlich auch im Raum. Welche Chance haben sie? Entweder die Angst davor, gesagt jetzt ein bisschen salopp und verkürzt, dass die Kommunisten sie enteignen, dass quasi Deutschland zu einem kommunistischen Staat nach Sowjetvorbild wird, dass sie dadurch also ihre ganze Macht verlieren, oder dass der gegenteilige Effekt eintritt, dass sie eben einen Hitler kontrollieren können. Das hat nicht funktioniert, aber diesen gleichen Duktus, den finden wir auch später immer wieder, wenn es um den sogenannten Antikommunismus, beispielsweise McCarthy-Ära und so weiter und so fort. Dieser ganze Antikommunismus, der basiert ja auch immer auf, oder der basierte, muss man ja sagen, immer auf genau der gleichen Argumentation oder auf einer ähnlichen Argumentation, nämlich wirtschaftlicher, ökonomischer Machtverlust, der entsteht, der dann eben dazu führt, dass eben sich solche, ja, wie du es jetzt nennst, Rackets oder Banden oder wie auch immer bilden, die natürlich dann aus einer gewissen Angst heraus, glaube ich, entstehen. Und das ist vielleicht aber auch nochmal so ein bisschen der Punkt. Das sind dann in Anführungsstrichen ja schon die Mächtigen, die da agieren. Aber wir haben ja Rackets nicht nur aus einer Position des Machtes heraus, sondern dieser ganze Bandenaspekt. Nehmen wir als Beispiel, auch das kann man ja eben als Banden bezeichnen. Der Islamische Staat ist ja auch eine Form, zumindest von der Theorie her, eines Rackets. Oder auch die Hamas kannst du ja genauso. Oder jedes Drogenkartell. Jedes Drogenkartell ist ja auch eine Form von Racket. Und da hat man ja aber ganz andere Entstehungsgeschichten. Und nichtsdestotrotz haben wir hier natürlich auch Aspekte, warum existieren sie? Und ich glaube, so ein bisschen der Punkt, den man da immer mit reinnehmen kann, ist, dass natürlich, jetzt mache ich einen sehr großen Sprung, dass quasi die Idee oder das Problem dahinter eines ist, dass sich ganz grob vereinfacht als Kapitalismus bezeichnen lässt.
Yes, sehr gut, Sven. Ja, nicht umsonst, hast du ja schon gesagt, die Frankfurter Schule, das waren Marxisten. Zwar keine besonders orthodoxen, und vor allem Horkheimer hat sich ja dann auch am Ende tatsächlich auch offensiv dazu bekannt, dass er nicht der Meinung ist, dass eine kommunistische Revolution der richtige Weg wäre, sondern man dann irgendwie eher dazu übergegangen ist, zu sagen, wir müssen das, was wir haben, im bestmöglichen Weg erhalten, anstatt alles über den Haufen zu werfen und was Neues zu machen, was unter Umständen noch viel beschissener sein könnte als das, was jetzt ist. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Ich möchte nur, also das geht ja, am Ende ist es ja eine antikapitalistische, eine kapitalismuskritische Theorie mit den Rackets und dieser Machterhalt, dieser ökonomische Macht, die Verbindung auch von politischer mit ökonomischer Macht, ne? Man, dieses Scharen der Wirtschaftsbosse um sich rum, dieser Tech-Milliardäre, die ja auf beiden Seiten, ne? Also so das macht ja nicht nur, macht ja nicht nur Trump, das haben die anderen ja auch gemacht, ne? Also diese reichen Leute um sich scharren, die einfach Macht und Einfluss haben und das dann deine Gang ist eben, mit der du halt regierst, so. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du gute politische Entscheidungen triffst, so. Das ist ja damit erstmal gar nicht gesagt. Es geht ja nur darum, wie man auftritt und wie man versucht, diese Macht zu erhalten und eben auch durch dieses Ausschließen finde ich halt so relevant und auch teilweise moralisches Ausschließen, wenn man sich nicht so verhält, wie quasi das Narrativ erzählt, dass man sich zu verhalten hat. Das ist, glaube ich, was man, wenn man bei diesem Begriff jetzt bleibt, vielleicht diesem Vorgänger-Racket, das jetzt abgelöst wird, so ein bisschen vorwerfen kann. Ich wollte nur noch mal dazu sagen, damit man jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass wir jetzt irgendwie Trump mit Hitler oder mit der Machtergreifung vergleichen, nur nochmal jetzt auch betonen, ne, die anderen sind auch Racket, so nicht nur Trump ist und seine Gang ist ein Racket, sondern auch die davor da waren ist ein Racket oder die vielleicht gegen ihn sind, also wenn man dieser Theorie glauben mag.
Ja, und im Endeffekt, das war ja das, was ich, deswegen habe ich ja so ein bisschen eben auch geschwommen, als ich diesen Vergleich zu 1933 gezogen habe. Vielleicht auch da, weil das jetzt ja auch immer wieder kommt, ne? Deswegen habe ich das, würde ich das hier nochmal festhalten. Bei diesen ganzen Protesten, die wir hören, geht es ja auch immer wieder darum, dass sich ein neues 1933 nicht wiederholt. Aber neues 1933 kann sich so nicht wiederholen, weil der Kanzler nicht mehr vom Präsidenten bestimmt werden kann, sondern vom Parlament gewählt werden muss. Das nur ganz kurz, also wenn, dann müsste es richtigerweise 31 oder 32 heißen, weil da eben die Wahlen stattgefunden haben. Aber wie gesagt, Klugscheißer-Modus off. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieser ganze Racket-Ansatz, der ist ja, wie gesagt, nicht mehr ganz neu. Der war eine ganze Zeit lang verschwunden. Nichtsdestotrotz kam er tatsächlich in den letzten Jahren wieder auf. Und warum kam er wieder auf? Ich würde auch behaupten, es liegt daran, dass sich eben der Kapitalismus in den letzten Jahren wieder vermehrt in unterschiedlichen Krisen befunden hat. Gerade 2009 mit der Wirtschaftskrise, aber auch vorher schon, hat das ja dazu geführt, dass wir, wie gesagt, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch hier in Europa immer wieder Systeme hatten, wo andere Aspekte wichtiger waren. Da brauchen wir nur in unsere Nachbarländer zu schauen. Jetzt haben wir gerade in Polen wieder eine aktuell noch richtige Entwicklung, oder was heißt richtig, eine bessere Entwicklung als mit der Peace-Partei vorher. Dafür haben wir in Ungarn mit der Fidesz, übrigens ja auch mal ein guter Partner gewesen von der CSU. Auch das nur am Rande. Auch als Orbán schon problematisch war, war er immer noch eingeladen bei der CSU, aber anderes Thema.
Ich finde es schön, dass du dein Intermezzo in Bayern irgendwie nicht, das lässt sich nicht los.
Nee, ich habe
irgendwie hast du immer noch so eine Verbindung zu Bayern, habe ich das Gefühl.
Es ist so ein innerer Bayern-Hass, der wird auch nie mehr weggehen, glaube ich. Das
Hassliebe, glaube ich.
Nee, das ist nur noch Hass. Ich sage immer,
ich mag die Bayern, ich mag die.
Grüße an Jonas, du bist ausgenommen davon. Nein, worauf ich hinaus wollte, man kann natürlich einmal im Jahr Urlaub machen für 2 Wochen oder so, aber das reicht dann auch mit Bayern wieder. Ich bin wirklich geschädigt von den 2 Jahren, die ich da war. Und jetzt kommt bestimmt von irgendwo wieder Kritik. Ich war nicht in Bayern, sondern in Franken. Markus Söder ist auch Franke, das macht es auch nicht besser. So, zurück zum Thema. Worauf ich hinaus wollte, also wir haben ja zunehmend tatsächlich, wenn wir jetzt bei diesem Begriff mal bleiben, dass vor allem in Ländern, die eben sich von einer klassischen Demokratie, wie wir sie kennen, zu einer eher illiberalen Demokratie entwickelt haben. Das sind eben Polen, das ist Ungarn, das ist auch Serbien und vielleicht mittlerweile, muss man auch sagen, ja Österreich. Auch Österreich hat ja so eine Entwicklung hingenommen. Frage ist, könnte man natürlich sagen, ob sich mittlerweile auch Italien schon in so eine Richtung entwickelt hat oder eben mit dem Erstarken des Front National auch in Frankreich so eine Perspektive mehr und mehr rausbildet. Also für Italien würde ich mittlerweile sagen, ja, haben wir aber immer schon gehabt. Beispiel Silvio Berlusconi mit seinem ganzen Bunga-Bunga-Machtapparat im Hintergrund. Also auch da kann man ja schon von einer problematisch.
Das ist ein richtiges Racket gewesen.
Genau. Ja, oder da spielt ja vieles mit rein bei Silvio Berlusconi, ist auch ein gutes Beispiel. Aber wir haben es natürlich auch in Deutschland mal mehr, mal weniger offen mit bestimmten Aspekten. Und da würde ich jetzt aber tatsächlich mal fragen, wenn du nochmal zurückdenkst, dann, oder wenn man das so in dieser Form hat, dann hätten wir ja auch einen gewissen Herrn Scholz, der ja auch, als er noch Bürgermeister in Hamburg war, hier in einen kleineren, großen Skandal verwickelt war, in mehrere kleinere und große Skandale verwickelt war. Zum einen die Cum-Ex-Geschichten mit der Warburg Bank und jetzt im Nachgang betrachtet natürlich auch diese ganze Signa-Geschichte und Wirecard lasse ich jetzt mal komplett außen vor. Aber da müsste man da ja auch von einem Racket sprechen, weil auch da hat sich ja Olaf Scholz mit ja reichen, einflussreichen Persönlichkeiten umgeben. Oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, tatsächlich genau über die Cum-Ex-Affäre mit Bezug auf die Racket-Theorie. Ich müsste den nochmal nachreichen, aber tatsächlich, ja, das ist, finde ich, ein relativ gutes Beispiel auch für die Theorie. Vielleicht auch nochmal vorab, so ist, also aus meiner Perspektive, ich bin jetzt kein besonders intensiver Anhänger dieser Theorie, weil ich auch Gefahren sehe an dieser Theorie. Aber ich finde irgendwie, sie passt ganz gut auf das, was wir da gerade erleben, auf diesen Auftritt, wie gesagt, von J.D. Vance. Ja, also ich finde, wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe aber jetzt nochmal eine Gegenfrage an dich, weil du hast deine Ausführungen damit eingeleitet, dass du sagst, diese Racket-Theorie oder dieses Phänomen jetzt vermehrt aufgekommen ist wegen einer Krise des Kapitalismus oder der liberalen Demokratien, aber irgendwie hast du es nicht zu Ende geführt. Also warum sind die deswegen jetzt mehr da? Oder wieso ist das jetzt präsenter?
Das hat ja in meinen Augen, wie gesagt, was mit der, wenn man das so möchte, auch mit der Entwicklung des modernen Kapitalismus oder wenn man das so will, das, was man heute als neoliberaler Kapitalismus oder Neoliberalismus versteht, zu tun, weil wir natürlich eine Entwicklung haben, die dahin führt, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, über dieses Abgehängtsein. Das heißt, dass Teile der Gesellschaft sich nicht mehr unbedingt mitgenommen fühlen von der schneller werdenden Globalisierung, von den ganzen schneller werdenden Tendenzen, die wir haben. Das heißt, dass sich ja auch die Menschen in meinen oder so gefühlt mehr und mehr überflüssig finden, als das.
Da wären wir wieder bei Port.
Wenn er das sagt, das weiß ich gerade nicht genau. Aber dieser Überflüssigkeitsgedanke, der ist, glaube ich, da tatsächlich wichtig. Und was jetzt natürlich auch noch ganz neu damit reinspielt, seit 2-3 Jahren zumindest für Deutschland jetzt, ist natürlich auch die Inflation und damit, wenn man das so möchte, auch das Geld, das wieder weniger wert wird. Und das haben wir ja auch aktuell eigentlich immer in den Debatten. Also diese Debatten darüber, wie kriegen wir die Inflation gestoppt, führt ja auch immer wieder dazu, was auf der anderen Seite führt Inflation ja dazu, dass das Ersparte im Endeffekt nicht mehr wird, sondern weniger, auch wenn man es länger auf der Bank lässt, weil die Zinsen natürlich niedriger sind als der Teil der Inflation, der durch oder als die Inflation das auffrisst. Das führt, glaube ich, auch mehr dazu, dass es eben so einen Zulauf gibt für, wie man das dann betrachtet, autoritäre Strömungen, die natürlich dann vor allem davon profitieren aktuell. Wie gesagt, Beispiel AfD oder in den meisten osteuropäischen Ländern eben auch, wo wir eben genau das haben, dass diese Ansätze, ob man es jetzt Rackets nennt, ob man es dann populistische, extremistische Parteien nennt, die bieten einen scheinbaren Ausweg aus dieser krisenhaften Situation, in der wir uns gerade befinden. Einen scheinbaren Ausweg.
In dem Aufsatz Brothers in Crime erläutert Port der Hang zum Zusammenrotten in diesen Gruppen, Klicken, Banden, Rackets oder Gangs und Anführern nachzulaufen, käme aus der Erfahrung der eigenen Überflüssigkeit der Menschen. Und das passt ja natürlich ganz gut dazu. Umso überflüssiger man sich fühlt, umso eher neigt man dann eben dazu, diesem irgendeinem Team zugehörig sein zu wollen. Und das finde ich jetzt auch nochmal spannend, wenn man das jetzt mal auf das, was ich ja meine Beobachtung oder meine steile These quasi, das eine Racket, das löst jetzt das andere ab. Also diese, ich weiß gar nicht, man braucht mal einen anderen Begriff als die Woken oder so, diese Linksliberalen, die lange irgendwie die Deutungshoheit hatten hier in Westeuropa und in den USA, die auch immer noch da sind, die auch immer noch in den Institutionen sitzen und so, die jetzt mal einen massiven Backlash bekommen von der anderen Gang. Und das ist halt auch wieder so diese Narrative. Du hast ja überhaupt gar keine Öffentlichkeit mehr, hast du das Gefühl, sondern du hast eigentlich nur so Narrative, die aufeinander prallen. Es geht überhaupt gar nicht mehr um konkrete Positionen, um Motivation zum Beispiel. Warum macht der das, der J.D. Vance? So redet ja irgendwie keiner rüber. Es geht nur darum, geil, er hat das gesagt, was alle denken, oder Skandal, er hat das gesagt, was alle denken, und so, aber keiner redet über konkrete Punkte, es geht nur noch darum, wer gehört zu meinem Team oder wer gehört zum anderen Team. Ja, und das ist irgendwie sowas, was mir mehr und mehr auffällt, und irgendwie quasi ist es so, du kannst jubeln, dass das eine Team weg ist, und weinen, dass das nächste drankommt, weil wir wissen nicht, ob es besser wird oder schlechter, also ich befürchte eher Letzteres.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht, ich meine, wenn wir jetzt das Ganze auch nochmal allgemeiner betrachten, ist das ja jetzt auch kein Phänomen. Also vielleicht muss man das auch nochmal in den Zusammenhang oder den Kreis so ein bisschen schließen, weil das darf man ja bei der Begrifflichkeit auch nicht vergessen. Wir haben bei den Banden oder bei den Rackets, die ja eigentlich von dem Begriff umschrieben sind, sind es ja wirklich klassische kleinkriminelle Organisationen, die da sich irgendwie zusammenschließen. Und das, was Horkheimer ja machen wollte, dass er eben diesen größeren Bezug damit reinnimmt. Also eben weg von dem klassischen Kriminellen hin zu dem, was dann ja eben die Nationalsozialisten ausgemacht hat, dass sie eben die staatliche Macht an sich in Anführungsstrichen gerissen haben. Sie haben sie ja zum Teil übertragen bekommen, aber dann mit den weiteren Gesetzen haben sie sie ja auch an sich gerissen. Das heißt, das ist das, was man da noch mit einbeziehen muss, nämlich eben, dass diese Rackets, und das sehen wir, wie gesagt, aktuell bei der Trump-Administration, dass man sich staatliche Macht aneignet. Und das ist ja auch das, was die AfD für sich in Anspruch nimmt, dass sie sich da gerne staatliche Macht aneignen würde. Und das sehen wir aber auch bei anderen Racket-Strukturen. Nehmen wir einfach mal die ganzen Geschichten. Ich habe den Islamischen Staat schon angesprochen. Der hat ja auch für sich versucht, eben staatliche Macht zu übernehmen in dem Herrschaftsgebiet, was sie sich eben erobert haben. Also dann auch noch der territoriale Aspekt, der damit reinfällt. Und das ist, glaube ich, so diese moderne Entwicklung, die da so ein bisschen mit reinfällt. Und man kann es ja auch so formulieren, ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, dass natürlich gerade jetzt, das muss man ja wirklich auf die Vereinigten Staaten beziehen, auch ein christlich-religiöser Aspekt da wieder mit reinspielt, dass wir ja diese ganzen verrückten, nicht Puritaner, Evangelikale sind das ja, die da immer mehr und mehr an Macht gewinnen, vor allem in Mittel- und Südamerika ja auch. Das spielt da natürlich auch mit rein. Und das haben wir eben gesagt, da tatsächlich, das haben wir, wie gesagt, mit der Hamas oder dem Islamischen Staat oder der Hisbollah ja auch im Nahen Osten gehabt. Und das haben wir auch in anderen Regionen. Das heißt, das ist kein rein europäisches Phänomen. Das ist kein Phänomen, was sich jetzt nur in Demokratien abspielt. Aber mit dieser staatlichen Machtübernahme, das ist meiner Meinung nach schon ein Punkt, der dann eben sich vor allem auf Demokratien bezieht.
Ich meine, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen schwierig, weil man muss natürlich trotzdem festhalten, der Fairness halber, Donald Trump wurde gewählt. Also der darf da auch sitzen als amerikanischer Präsident. Die Frage ist natürlich, was macht er jetzt? Da gibt es ja doch irgendwie beunruhigende Entwicklungen, ich sag mal, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, aber nichtsdestotrotz, ne, also das ist ja die Frage, kann so ein Racket, kann ja dann im Zweifel auch gewählt sein? Das müsste, sonst macht ja die Theorie jetzt, so wie wir sie zumindest jetzt erweitern, nicht so richtig viel Sinn. Jetzt haben wir schön nämlich Donald Trump mal mit dem Islamischen Staat verglichen, mit der Hamas verglichen, vielleicht auch mit
den Nazis.
Noch länger her, was man ja wirklich gar nicht machen sollte. Genau, und ich glaube auch, du redest einfach immer nur noch weiter, weil du willst, dass ich eine richtig lange Folge schneide. Aber ja, ich weiß nicht, ich gucke auf die Uhr und ich habe tatsächlich nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich fand es, wie gesagt, eine ganz spannende Beobachtung, irgendwie diese Racket-Theorie jetzt nochmal zu erweitern und auf das, was wir gerade erlebt haben, anzuwenden. Ich weiß auch, dass das nicht 1:1 passt und diese Theorie auch umstritten ist, weil, das hatte ich ja eingangs gesagt, sie einen Hang zu Verschwörungstheorien hat, ne? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, weißt du, der Trump, der umgibt sich da mit Elon Musk, mit Peter Thiel, so diese Tech-Millionäre, die nehmen alle total viel Einfluss jetzt auf alles, auf die Politik, das ist ja auch so. Ich sag mal so, viele Leute haben zum Beispiel der Biden-Administration dann unterstellt, dass der im Endeffekt ja George Soros um sich, Bill Gates um sich schart, die sehr super viel Einfluss nehmen, und man muss dann irgendwie den Punkt finden, wo man Stopp macht und eben nicht an die große Verschwörung glaubt, so, dass die irgendwie den lenken würden oder so, sondern eher, wenn man bei diesen Rackets bleibt, zu sagen so, naja, die profitieren halt alle voneinander und deswegen rotten sie sich halt zusammen.
Ja, daran kann man eigentlich recht gut anschließen, weil ich gesagt, gar nicht so sehr diesen Fokus auf die da oben in Anführungsstrichen legen wollen würde, weil die sind ja nicht dahin gekommen, weil sie jetzt eben besonders Strippen gezogen haben, sondern sie sind eben, und das darf man nicht vergessen, also nicht sie, sondern Donald Trump ist einfach von der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung gewählt worden. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Und da finde ich aber einen vielleicht gar nicht so schlechten Abschlusssatz von Winfried Rust, der hat nämlich geschrieben, Banden, also er meint hier dann eben Rackets, bieten die Möglichkeit zu treten, statt getreten zu werden. Und das ist, glaube ich, einfach nochmal ein guter Abschluss. Also das ist wieder dieser Aspekt der Perspektivlosigkeit und Armut, die dann damit reinspielen. Also es kann ja auch nur eine wahrgenommene Armut sein, eine subjektive Armut. Es muss ja keine realistische Armut sein, weil, gut, in Amerika vielleicht nochmal ein bisschen anders als hier bei uns. Aber der Armutaspekt spielt da, glaube ich, schon immer ein bisschen mit rein. Und Perspektivlosigkeit haben wir natürlich heute, das darf man nicht vergessen, dass wir eine gewisse Perspektivlosigkeit haben. Wie gesagt, steigende Mieten etc. haben wir alles schon drüber gesprochen, dass es unrealistischer wird, Häuser zu kaufen und so weiter und so fort. Das sind alles keine neuen Aspekte. Das heißt, sie bieten die Möglichkeit zu treten, statt getreten zu werden. Obwohl diese Rackets an der Spitze, also Trump und so weiter und so fort, die führen ja nicht dazu, dass es den einfachen Leuten besser geht, sondern am Ende führt es ja nur zu einem stärker werdenden Clash, weil eben bestimmte arbeitsrechtliche Aspekte abgeschafft werden und soziale Aspekte auch wieder gekürzt werden sollen. Das heißt, am Ende führt es nicht dazu, wo es hinführen soll.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem Eingangs, was ich eingangs gesagt habe zu den Racket-Theorien, dass ja Adorno und Horkheimer ja quasi das ja auch diese Theorie entwickelt haben aus der Wahrnehmung heraus, dass es oft nicht zu Solidarität unter den Benachteiligten oder Unterdrückten führt, um das Unrecht zu bekämpfen, sondern die sich offensichtlich trotzdem eher anpassen und zu Konformität neigen. Und das ja vielleicht sogar gegen die eigenen Interessen geht, aber eben nun mal offensichtlich so passiert und man will dem Racket halt angehören.
Ja, das ist doch ein quasi sehr gutes Schlusswort. Auch wenn wir eigentlich natürlich nochmal über Kompromisse und so sprechen wollten, aber wir haben ja noch genug andere Folgen Zeit. Das heißt, jetzt sind wir am Ende. Falls ihr es noch nicht getan habt, muss man das bei dieser Wahl, finde ich, schon mal sagen, geht wählen. Macht
oh nein, Sven, nein. Bitte nicht.
Doch, ich finde
diese gut bürgerlichen Wahlaufrufe nerven mich, tut mir leid.
Das ist okay, aber ich muss da kurz den Lehrer.
Bist ja auch Lehrer.
Hilft alles nichts.
Ja. Ja, es geht wählen von mir aus. Macht, was ihr wollt. Und wenn ihr nicht wählt, ich bin nicht beleidigt.
Ja, ist ja euer gutes Recht, nicht wählen zu gehen. Aber dann beschwert euch auch nicht.
Im Osten haben die ganzen Nichtwähler AfD gewählt. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll diese Aufrufe sind, aber wir werden es sehen.
Was ihr aber auf jeden Fall tun könnt, ist unsere Folge, also sowieso den Podcast zu abonnieren. Unsere Folgen, aber man kann ja mittlerweile auch die einzelnen Folgen kommentieren. Also macht das, ne, damit wir schön nach oben rutschen. Werbung und so weiter und so fort. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.